Hier kommt eine KKP-Welt-Partnerfolge. Und zwar, Gesundheit entsteht ja nicht durch einzelne Maßnahmen, sondern durch das, was jeden Tag immer wieder passiert. Nicht, weil es perfekt ist, sondern realistisch und damit langfristig umsetzbar. Die Gesundheit deines Pferdes ist also kein Optimierungsprojekt, sondern ist das, was da ist, wenn der Alltag stimmt. Und unter diesem Aspekt haben wir uns zusammengeschlossen, Christina und Barbara von Team Hoof, Katharina und Claudia von Delightful Riding, dann Conny Röhm als Futterexpertin, Dr. Vivian Gabor für den Bereich Pferdeverhalten und ich, Dr. Veronika Klein, als Fachtierärztin für Pferde. Und so ist die Kernkompetenz Pferdwelt erweitert worden für eine präventive Pferdegesundheit als Lebensstil. Denn am Ende geht es ja nicht darum, unbedingt super viel mehr zu wissen und noch mehr zu tun, sondern darum, dass Gesundheit im Alltag nicht ständig auffällt, weil sie eben normal ist. Du weniger eingreifst und trotzdem mehr Stabilität erlebst, dein Pferd ruhiger, konstanter und belastbarer ist und deine Entscheidungen klarer sind, ohne jedes Detail zu kontrollieren. Denn du wirst es sicherlich schon mal gemerkt haben, mehr Maßnahmen führen nicht automatisch zu mehr Gesundheit, sondern oft tatsächlich zur Überlastung der Besitzer. Das treibt uns an und zusammen mit über 500 Pferdemenschen leben wir dies in unserer digitalen Kernkompetenz-Pferdwelt. Link dazu findest du in den Shownotes und diese Zusammenarbeit ist nun auch Teil des Podcasts und so erwarten dich aus den verschiedenen Fachbereichen der KKP Partner nun regelmäßig auch Podcast-Folgen. Du kannst dich also auf mehr Folgen freuen und den Start machen Team Hoof mit den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft von der virtuellen Konferenz der ICAM Group, der Equine Cushing and Insulin Resistant Group, aktuell zum Monatsthema Hufrehe in der KKP-Welt und der Hufrehe-Konferenz von Team Hoof Ende Februar, Anfang März. Und damit eine informative Zeit mit dieser Partnerfolge.
Viele Pferde hatten jetzt bei dem kalten Wetter einen Hufrehe-Schub. Die meisten davon einen Rückfall. Also die hatten schon mal irgendwann einen Schub. Und genau deshalb möchte ich dieses Thema hier heute nochmal aufgreifen. Denn mir ist aufgefallen, wir haben gar kein Update von der letzten No-Laminitis-Konferenz gegeben, weil es irgendwie beim Umzug ein bisschen untergegangen ist und ich auch immer noch nicht alle Vorträge nachgehört habe. Es gibt Gott sei Dank eine Aufzeichnung, weil das auch einfach nicht so möglich war. Denn die Konferenz fand genau an diesem Wochenende statt, wo wir den Zaun gebaut haben und dann am Montag unsere Pferde umgezogen sind. Aber das möchte ich jetzt ein bisschen nachholen. Und falls du das erste Mal hier in den Podcast reinhörst, ich bin Christina und gemeinsam mit der Barbara sind wir als Team Hoof unterwegs. Heißt, unterwegs sind wir gar nicht mehr ganz so viel, aber wir beschäftigen uns vorwiegend mit den Themen Hufgesundheit, Hufbearbeitung. Hufrehe ist dabei ein ganz spezielles Thema, dem wir uns seit vielen, vielen Jahren widmen. Da komme ich gleich nochmal zu. Und mittlerweile eben auch Paddock Trailbau und Ponyglücksmomente. Und heute möchte ich eben das Thema Hufrehe nochmal ein bisschen unter die Lupe nehmen, beziehungsweise dir ein kleines Update von der Konferenz geben. Und falls du da noch gar keine Idee von hast, was die No-Laminitis-Konferenz ist, das ist aus meiner Sicht die Konferenz, die man auf jeden Fall besuchen sollte. Und wir haben die 2013 durch Zufall gefunden, weil dort einige Wissenschaftler waren, die wir immer schon mal verfolgt hatten, wo wir viel gelesen hatten und darüber gehört hatten. Und haben dann gesehen, okay, es gibt diese No-Laminitis-Konferenz in den USA. Und wir haben gesagt, wir fliegen da einfach hin. Wir wollten schon immer mal Mustangs besuchen und beobachten. Und gedacht, dann können wir das ja direkt verbinden. Wir hatten damals auch nicht so die Idee, dass es vielleicht nicht an jeder Ecke möglich ist, aber das ist nochmal eine ganz andere Podcast-Folge. Auf jeden Fall ist die No-Laminitis-Konferenz organisiert von der EQIR Group, der Equine Cushings and Insulin Resistance Group, einer Non-Profit-Organisation, die jetzt tatsächlich 25-jähriges Jubiläum hatte und sie haben eben alle paar Jahre, also eigentlich ungefähr im Zweijahresrhythmus seit 2011, glaube ich, Konferenzen gehabt. Das war so ein bisschen durcheinander mit Corona und mittlerweile eben auch online, aber damals war es eben offline. Das war die erste Konferenz, wie gesagt, 2013 sind wir nach Jacksonville gefahren, also erst rüber geflogen, dann hingefahren in Oregon. Das war wirklich eine total niedliche Stadt und diese Konferenz hat uns wirklich ein bisschen aus den Latschen gehauen, denn zum einen waren dort sehr viele Pferdebesitzer, die sehr viel mehr wussten als wir zum Thema Hufrehe und zum anderen haben wir gemerkt, dass sie dort ungefähr 10 Jahre weiter sind als wir, sehen wir leider immer noch so, dass viele wissenschaftliche Erkenntnisse, viel Wissen, viel Erfahrung aus der Praxis hier einfach in Deutschland noch nicht so angekommen sind. Und deshalb freuen wir uns jedes Jahr sehr darauf, diese Konferenz wieder zu besuchen und ein bisschen neuen Input zu bekommen und altes Wissen aufzufrischen. Und die EK Group ist auch super aktiv. Sie haben eine riesengroße Datenbank mit Fallbeispielen, haben jetzt auch einige wissenschaftliche Untersuchungen finanziert, um eben einfach noch mehr zu forschen, denn mit Forschungsgeldern ist es ja manchmal etwas schwierig, und gucken aber eben auch oder haben da Umfragen gemacht in der Datenbank, wie denn das dann in der Praxis ist. Denn das, was die EK Group machen möchte, ist, die wissenschaftlichen Erkenntnisse wirklich ins echte Leben zu übertragen und auch zu gucken, wie hilft es den Pferden. Und das ist immer wieder super spannend. Und die haben quasi ein Protokoll, und das ist auch das, nach dem wir arbeiten, wie sie Hufrehefälle angehen. Und da ist das Allerwichtigste oder die Grundlage erstmal die Diagnostik. Und da ist ganz entscheidend, erstmal zu unterscheiden, welche Ursache haben wir denn bei der Hufrehe. Und falls du jetzt denkst, wie Ursache von der Hufrehe, obwohl die meisten wissen ja schon, es gibt irgendwie eine Ursache, aber die meisten denken eben immer auch noch, dass eine Hufrehe einfach eine Hufrehe ist und man dann die Hufe behandelt. Aber dem ist eben nicht so, sondern wir müssen unterscheiden, was ist denn hier zugrunde liegend. Also ist es zum Beispiel eine Sepsis oder eine Entzündung oder eine Endotoxämie, die dafür sorgt, dass das Pferd eine Hufrehe bekommt, erkennst du relativ gut daran, dass das Pferd wirklich, dem geht's wirklich schlecht. Es hat Fieber, es hat gegebenenfalls Durchfall, Koliksymptome. Das ist wirklich ein sehr krasser Krankheitsverlauf und auch was, wo du ganz, ganz dringend unbedingt die Tierärzte dabei haben musst. Ist eher selten in der Praxis, tendenziell ein bisschen mehr vielleicht in Kliniken, aber glücklicherweise nicht so der gängigste Fall, denn oft sind die Schäden so, dass man es auch nicht mehr hinbekommt oder eben einfach große Schäden auch zurückbleiben, und es geht den Pferden echt in kürzester Zeit sehr, sehr schlecht. Eine weitere Ursache wäre die Belastungsrehe oder die Überbelastung. Da weiß man mittlerweile, dass es aber nicht nur ist, dass diese Dauerlast auf einem Fuß entscheidend ist, sondern dass einfach dieser normale Zyklus von Be- und Entlastung fehlt. Das sehen wir häufig bei Pferden zum Beispiel, wenn sie eine stärkere Verletzung haben, dann stehen müssen, eine Boxenruhe haben, vielleicht sogar sich gar nicht bewegen können, weil ein Bein nicht belastet werden kann, dass dann das andere Dauer belastet wird, und es fehlt dann eben, wie gesagt, einfach dieser Wechsel aus Druck und Entlastung, und das führt zum Zelthuden auch hier. Es ist nicht ganz so rapide, vielleicht wie bei der sepsisbedingten Rehe, aber auch hier kann es zu Schäden kommen, die nicht mehr reversibel sind, und eben eine ganz andere Ursache, die eben auch ganz anders behandelt werden muss. Und das, was wir am allerhäufigsten in der Praxis sehen, ist die endokrine Rehe. Früher hat man Weide, wie gesagt, das ist auf Deutsch, es war Pasture-Associated Laminitis, also dass es mit der Weide zusammenhängt. Dann waren es irgendwann mal die, wie gesagt, die hormonelle Rehe, stoffwechselbedingte Rehe, endokrinopathische Rehe. Es ist einfach, je nachdem, was für neue Erkenntnisse rauskommen oder auch mit wie man spricht, heißt es ein bisschen anders. Ganz aktuell sagt man jetzt auch HAL dazu, also Hyperinsulinämie-assoziierte Laminitis. Also immer in Verbindung mit einem zu viel an Insulin im Blut, was dann eben für die Hufrehe Folgen verantwortlich ist. Das weiß man mittlerweile sehr sicher. Die Wege dahin weiß man noch nicht so genau. Aber hier ist auf jeden Fall das Insulin das Problem, wo wir den Fokus drauf haben müssen. Also nicht direkt auf den Hufen. Es kommt auch gar nicht wirklich auf die Hufform an. Da gibt es viele Studien mittlerweile, die zeigen, sobald der Insulinspiegel runter ist, sind auch die Schmerzen deutlich geringer. Und es ist egal, ob die Hufe gerade irgendwelche Sonderpolsterungen oder Beschläge bekommen haben oder ob sie in einer gesünderen Form sind oder eben nicht. Es ist wirklich sehr direkt auch mit dem Insulin in Verbindung zu bringen. Auf jeden Fall ist das die am häufigst vorkommende Hufrehe und eben auch das, worauf sich die EK Group spezialisiert hat und auch das, was wir eben in unserer Praxis vorwiegend haben oder auch das, wo wir eben Pferdebesitzer unterstützen oder auch Kollegen weiterbilden zu diesen Themen. Und diese Diagnostik, wirklich erstmal zu schauen, was ist denn die Ursache, das ist eben super wichtig. Und da gibt es verschiedene Tests, wo auch mittlerweile ein bisschen hinterfragt wird, ob das so die sinnvollsten Tests sind. Auch das hat sich über die letzten Jahre sehr stark entwickelt. Also es gibt jetzt schon andere Tests, als es damals gab. Trotzdem ist es so, dass man da immer noch falsch positive oder auch falsch negative Ergebnisse hat. Also es ist nicht immer so sensibel, wie man sich das wünscht. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem eine gute Idee, wenn ein Pferd eine Hufrehe hat oder auch vielleicht ein Risiko erstmal vermutet wird, dass man da auch die Blutwerte zum Beispiel mal anguckt und eben vor allem aber auch die Symptome dazu am Pferd. Denn das ist ein ganz entscheidender Punkt, der auch auf der Konferenz wieder klar wurde, dass die Werte eben, die Blutwerte nur ein Punkt sind, aber es wirklich darauf ankommt, was haben wir auch für eine Symptomatik. Und es kann sein, dass die Werte okay sind, wir aber deutliche Symptome am Pferd sehen. Genauso haben wir aber auch Pferde, wo die Werte nicht okay sind und wir wenige Symptome haben. Und da muss man wirklich immer das Gesamtbild anschauen. Und das ist auch das, was wir eben weitergeben, was wir auch den Besitzern empfehlen, dass man da nicht zu fokussiert auf eins ist oder sich nur auf Zahlen verlässt. Und vor allem sollte man sich niemals nur darauf verlassen, was die Hufe sagen, sondern vor allem auch das ganze Pferd angucken. Wenn wir dann die Diagnostik gemacht haben, dann ist es super wichtig zu gucken, dass man eben den Auslöser bzw. die Ursache angeht. Also wie gesagt, nicht nur die Hufe zu bearbeiten, sondern wirklich auch zu gucken, wie kann ich das darunterliegende Problem angehen. Und das ist eben, wie gesagt, das Insulin. Heißt, wir haben hier Möglichkeiten über Bewegung, über die Fütterung, über das Stresslevel, die Haltung, das Pferd oder die Situation positiv zu beeinflussen. Und das ist eben auch einer der weiteren Punkte, den die EQ Group schon seit auch 25 Jahren empfiehlt, was sich sonst in der Wissenschaft auch zum Teil nochmal sehr stark verändert hat in den letzten Jahren, aber immer mehr auch dahin entwickelt, wo eben die EQ Group schon vor einigen Jahren war. Und es ist ja jetzt nicht so, dass wir damals schon irgendwie viel wussten und uns deshalb da entschieden haben, dort die Fortbildung zu machen. Das ist ja erst so im Nachhinein, dass man merkt, so, boah, was hatten wir eigentlich für ein Glück, dass wir diese Fortbildung gefunden haben und da eben auch die Möglichkeit haben, auch in englischer Sprache da zu folgen und eben die Wissenschaftler kennenzulernen, mit denen zu sprechen und da auch einfach die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse mitzunehmen. Dann ist natürlich auch ein wichtiger Punkt die Bearbeitung aber eben auch die Bewegung. Also es sind einfach Punkte, die alle mit dazugehören, wenn man ein Pferd mit Hufrehe hat. Und das ist auch so die grobe, wichtigste Erkenntnis erstmal aus der Konferenz. Alles, was jetzt noch so rausgefunden wurde oder wo gerade auch vielleicht noch keine Erkenntnisse zu sind oder wo sich auch Dinge verändert haben, ändern nichts an diesem grundlegenden Protokoll, wie wir eine Hufrehe behandeln. Es gibt jetzt noch ein paar neuere Studien auch dazu, wie man auch medikamentös darauf eingehen kann. Das ist auf jeden Fall der Plan, dass wir zu dem Thema auch nochmal auf der nächsten Hufrehe-Konferenz, die hoffentlich im Februar auch wirklich dann stattfindet, also solltest du dir auf jeden Fall schon mal vormerken, wo wir auf dieses Thema nochmal eingehen möchten. Das ist ein großes Feld, was sich da gerade eröffnet, wo es auf jeden Fall Chancen, aber auch einige Risiken gibt. Und da werden wir gucken, dass wir eben entsprechend aus fachlich guter Quelle da noch Experten dazu holen. Das ist auf jeden Fall was, wo auch einige Vorträge jetzt auf der No-Laminitis gab und wo es jetzt eben gerade ganz aktuelle Studien auch gibt, die zum Teil auch noch gar nicht veröffentlicht sind. Dann ist auch nochmal ganz klar geworden, dass die Hufrehe eben nicht nur ein Problem ist, wo jetzt ein Hufbearbeiter oder ein Tierarzt was ausrichten kann, sondern es geht immer darum, auch im Team zu arbeiten. Also dass auch Pferdebesitzer, dass der Hufbearbeiter, dass der Tierarzt, dass die wirklich alle zusammenarbeiten. Die haben alle ihre unterschiedlichen Aufgaben und Rollen in diesem Team. Aber es ist super wichtig, da als Team zusammenzuarbeiten, um dann da wirklich auch einen guten Erfolg zu bekommen. Und ein weiterer wichtiger Punkt oder ein spannender Punkt war auch das Thema Tests zur Diagnostik. Da gibt es ja auch oder gab es in den letzten Jahren sehr viel Entwicklung und es ist auch so, dass man immer noch davon ausgeht, dass die Bluttests, die man eben so hat, nicht so die optimalsten sind, sondern dass es auf jeden Fall bessere Möglichkeiten gäbe, andere Werte zu nehmen, die dann ein geringeres Risiko hätten, dass man falsch positive oder falsch negative Ergebnisse bekommt. Leider gibt es aber die noch nicht kommerziell. Da werden wir euch aber natürlich hier auch auf dem Laufenden halten, falls es da bessere Tests gibt als das, was es zurzeit gibt. Das, was wir empfehlen, ist das einfache, also bei uns heißt es immer noch EMS-ECS-Profil. Dort haben wir Insulin, Glucose, ACTH, Triglyceride und den Gamma-GT drin. Dann haben wir schon mal eine gute Idee, wo wir gerade stehen. Ganz wichtig sind aber auch die Voraussetzungen, wie das Ganze dann aufgenommen wird. Also wie, was das Pferd vorher gefressen hat, wie es vorher gelebt hat. Also ganz wichtige Punkte zum Beispiel, es sollte möglichst zuckerarm gefüttert werden. Also wirklich auch nur mit Heu. Wenn du nicht sicher bist, ob es zuckerarm ist, dann wasche es gerne vorher, einfach um einen gewissen Teil des Zuckers rauswaschen zu können. Die Pferde sollten vorher nicht hart trainiert werden, irgendwo hingefahren werden oder besonderen Stress haben, sondern es sollte wirklich möglichst entspannt stattfinden. Ob das dann demnächst irgendwann mal so ist, dass man andere Werte nehmen sollte, wie gesagt, da sagen wir euch Bescheid, sobald das für die Praxis relevant ist. Ganz spannenden Vortrag fand ich auch noch von der Kathleen Sullivan. Die hat was zur Insulinresistenz in Verbindung mit hohen Eisenwerten gesprochen. Und bei ihrem Vortrag ging es allerdings gar nicht direkt nur um Pferde. Die kamen zwar auch drin vor, aber es sind vor allem Studien an Nashörnern, beziehungsweise es wurden dann verschiedene Teststudien auch an Pferden gemacht, weil von Pferden gibt es einfach mehr als von Nashörnern. Deshalb kann man da nicht einfach so alles an den testen. Auf jeden Fall wurde eben festgestellt, dass bei Nashörnern häufig eben zu viel Eisen gespeichert wird im Körper. Allerdings nur in Menschenhand, also nicht bei Nashörnern, die in der Wildnis leben, sondern nur in Menschenhand. Und auch bei Pferden geht man davon aus, dass sie zum Teil sehr viel Eisen aufnehmen. Und das Problem ist, dass die Pferde das Eisen eben nicht mehr so ohne weiteres loswerden, genauso wie die Nashörner. Also hat man verschiedene Versuche gemacht, denn das Problem ist, wenn sich das im Körper ablagert, das belastet zum Beispiel auch die Leber. Die Leber ist ein ganz wichtiges Organ auch im Kreislauf des Blutzuckerspiegels bzw. der Insulinausschüttung. Heißt, hat auf jeden Fall auch mit einen Einfluss auf eine gegebenenfalls vorhandene Insulinresistenz oder sich entwickelnde. Also es wird da viel untersucht, auch die Möglichkeit, inwiefern Eiseneinlagerungen mit einer PPID auch in Zusammenhang stehen. Und da ist eben, wie gesagt, das Problem, das Eisen geht nicht so ohne weiteres aus dem Körper wieder raus. Und es gibt im Prinzip nur die Möglichkeit, die Pferde oder die Tiere oder bluten zu lassen, also einen Aderlass zu machen, dass einfach Eisen rausgeschwemmt wird. Und es gibt halt die Möglichkeit, und das waren eben auch Versuche, die da gerade gemacht werden, dass man Eisen mit Hilfe eines Bindemittels, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht, aus dem Körper wieder rausschleust. Das scheint ganz gute Ergebnisse zu bringen, aber inwiefern das jetzt auch praxisrelevant wird oder wann das praxisrelevant wird, das kann ich dir jetzt noch nicht verraten. Auch da geben wir natürlich gerne eine Rückmeldung, sobald wir da mehr zu wissen. Außerdem war auch die Elaine Norton wieder dabei. Die war auch schon bei der letzten Konferenz und hatte da ihre aktuellen Studienergebnisse vorgetragen. Und jetzt gibt es eben auch neuere Studien. Und zwar beschäftigt sie sich mit der Genetik, also ob es Risikofaktoren, also genetische Risikofaktoren für EMS gibt. Und das ist schon relativ klar, dass es das gibt. Und sie und ihre Studiengruppe untersuchen aber jetzt auch unterschiedliche Rassen, unterschiedliche Gruppen. Und gucken eben, inwiefern sich das da unterscheidet. Und die ersten Studien waren an Welchponys und Morganhorses. Und da hat man schon gesehen, dass es verschiedene Risikoallele gibt, die aber tatsächlich nicht in beiden Gruppen identisch sind, sondern es gab welche, die eben übereinstimmend waren, auch zwischen den Rassen und eben auch welche, die für eine Rasse spezifisch waren. Und jetzt wurden noch verschiedene Gruppen von Arabern untersucht. Und zum einen war da auch wieder sehr, sehr deutlich leider, dass ein Großteil der Pferde übergewichtig war. Also in den verschiedenen Untergruppen bis zu 80% der Pferde waren übergewichtig. Das ist schon wirklich, wirklich massiv. Und auch hier hat man wieder gesehen, es gibt auch hier verschiedene Marker, dass man in der Genetik sehen kann, okay, wir haben ein hohes Risiko für EMS. Aber auch da sind wieder einige Punkte, die sich mit den anderen Gruppen überschnitten haben. Andere wiederum, die halt spezifisch für diese, für die Araber jetzt quasi waren. Und grundsätzlich ist aber eben wichtig zu wissen, dass egal wie die Genetik oder ob die Genetik ein hohes Risiko hier zeigt, das, was das EMS wirklich auslöst oder die Problematik, die dann auch ein hohes Hufrehe-Risiko mit sich bringt, das ist auf jeden Fall das Management. Also das wurde auch hier nochmal ganz, ganz klar. Wir können durch unser Management, durch die Haltung, die Fütterung, die Bewegung, das Training wirklich Gesundheitsrisiken für unsere Pferde sehr gering halten, wenn wir da wirklich zum einen uns dessen bewusst sind, dass dieses Risiko besteht und dann eben auch entsprechend konsequent die Maßnahmen umsetzen. Und auch das ist was, was wir ja schon sehr lange mitgeben, beziehungsweise möchten dir da auch einfach ein bisschen Mut machen, selbst wenn jetzt dein Pferd schon mal eine Rehe hatte. Oder du weißt, dass es ein hohes Hufreherisiko hat, du kannst da was verändern und es muss nicht dazu kommen. Also es können Pferde mit einem hohen genetischen Risiko trotzdem total gesund und fit und glücklich sein. Und das finde ich eigentlich immer eine sehr, sehr schöne Aussage. Und damit möchte ich dich einfach so ein bisschen, oder das möchte ich ein bisschen mitgeben, damit du eben nicht nur denkst, okay, verdammt, mein Pferd ist halt zu dick oder ich kann da halt nichts gegen machen und es ist halt die Genetik und es ist ja auch von vielen Leuten der Wunsch, dass man irgendwann einen Gentest hat, um dann zu gucken, wie hoch das Risiko ist. Aber ganz ehrlich, wir können das ja, also wenn die Pferde schon die Probleme haben, dann brauche ich auch keinen Gentest mehr, das irgendwie zu überprüfen. Und auf der anderen Seite kann ich es ja, wie gesagt, über eine angepasste Fütterung, ein angepasstes Bewegungsmanagement auch so weit minimieren, dass ich wirklich kaum noch Pferde habe, wo das dann nicht funktioniert. Denn, und das ist, fand ich auch eine super spannende Untersuchung oder Umfrage, die Eke Group hat unter ihren Fallbeispielen quasi in der Datenbank eine Umfrage gemacht. Wenn Sie sich wirklich an dieses Protokoll halten, also Diagnostik, Ernährung, Bewegung, Fütterung, dass sie dann 95% der Pferde hatten, die wirklich darauf positiv angesprochen haben, wo es besser geworden ist. Und es waren nur, die Untersuchungen waren so, dass sie gesagt haben, die Leute, die sich wirklich an dieses Protokoll gehalten haben und Verbesserungen hatten, das waren diese 95%. Dann gab es auch noch ein paar, die sich nicht so daran gehalten haben, wo es trotzdem besser geworden ist. Und im Endeffekt waren es, glaube ich, 2,5%, die sich gut an dieses Protokoll gehalten haben und trotzdem sind die Pferde nicht besser geworden. Und das ist auch was, was natürlich nicht schön ist, beziehungsweise wo einfach noch mehr Wissen, noch mehr Untersuchung, noch mehr Dokumentation notwendig ist, um vielleicht diesen Pferden auch noch helfen zu können. Das ist auf jeden Fall, es ist eine relativ geringe Zahl und trotzdem ist es natürlich was, wo alle total engagiert sind und möchten, dass das noch besser wird, denn es ist total frustrierend, wenn mal Pferde dabei sind, wo man merkt, okay, man macht alles Mögliche und trotzdem wird es nicht besser. Es gibt leider diese Fälle und wir kennen auch welche. Allerdings kennen wir noch viel mehr, wo gedacht wurde, es ist nichts zu machen und einfach nur noch nicht die richtigen Maßnahmen umgesetzt wurden. Und wenn man dann das Management umstellt, wenn man nicht mehr versucht, es nur über die Hufe in den Griff zu bekommen, dann haben wir auch schon Fälle gesehen, wo man wirklich gar nicht mehr dachte, dass das nochmal gut werden kann. Und genau solche Fälle möchten wir euch eben auch auf der nächsten Hufrehe-Konferenz vorstellen. Fälle, wo gedacht wurde, dass das nichts mehr werden kann, die richtig gut geworden sind, aber auch Fälle, wo es eigentlich schon mal gut war und es dann wieder zu einem Rückfall gekommen ist, damit du da einfach mehr Sicherheit bekommst, Dinge frühzeitig einzuschätzen, weißt, wie kann ich damit umgehen. Und ich kann auch schon mal verraten, es wird auch noch einen Teil dazu geben, wie man natürlich auch nach der Hufrehe wieder ins Training starten kann, wo man drauf achten sollte und vor allem, wie du auch auf dich dabei aufpassen kannst, denn wir wissen, dass die Hufrehe einfach sehr, sehr belastend sein kann. Und deshalb möchten wir dir da wirklich ein umfassendes Programm bieten, freuen uns schon sehr darauf und es wird auch sogar noch eine besondere Aktion geben, denn wir haben ja 20-jähriges Jubiläum und das, was wir am allermeisten in diesen 20 Jahren wirklich am allerwichtigsten fanden, war, dass wir nicht alleine waren, dass wir zu zweit waren, beziehungsweise auch mittlerweile ja noch mehr Kollegen, Kunden, Freunde haben, mit denen wir auch Dinge teilen können, die uns unterstützen, wo wir uns austauschen können. Und genau das möchten wir dieses Jahr mehr in den Fokus nehmen, denn wir wissen, dass viele Pferdeleute Einzelkämpfer sind, dass viele Kollegen Einzelkämpfer sind und dass man sich oft überhaupt nicht verstanden fühlt, gerade mit einem Rehepferd, dass man sich da sehr, sehr alleingelassen fühlen kann. Und das möchten wir ein bisschen verändern.
In diesem Sinne, zusammen, nicht allein, hier die herzliche Einladung. Hüpf einmal in die Kernkompetenz Pferdwelt zum aktuellen Monatsthema Hufrehe. Du kannst es 3 Tage kostenlos, komplett risikofrei testen. Den Link findest du hier und auch noch den Link zur Hufrehe-Konferenz am 28. Februar und 1. März von Team Huf. Deswegen, wir freuen uns auf dich, gemeinsam für die Pferde wieder weiterzugehen.